Gott ist Liebe. Und es gibt keine größere Liebe als die Liebe, die Gott hat, die Jesus gezeigt hat in seinem Umgang mit Menschen, die das Volk Gottes verseuchen wollten. Das ist die Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Und die Apostel, geleitet und voll des Heiligen Geistes, die eine Linie gezogen haben und sagen, hier ist Reich Gottes und das draußen. Und viele Leute heute empören sich, wenn diese Linie gezogen wird. Und sie wollen lieber sein als der liebe Gott. Und sie wollen eine Toleranz und ein Verständnis entwickeln für mutwillige, fortgesetzte Sünde im Haus Gottes. Und zeige mir eine Schriftstelle, bitte nur eine. Nur eine einzige Schriftstelle in der ganzen Bibel, Altes Testament und Neues Testament. Eine einzige, wo Gott im Namen der Propheten oder Jesus oder die Apostel im Namen Jesu, wo irgendwer hingeht zu jemand, der sich nicht darum kümmert, was die Ordnungen Gottes sind und der sagt, ich habe mein eigenes Gesetz und ich darf, was alle anderen nicht dürfen und ich habe diese unreinen Dinge in meinem Leben und das ist auch in Ordnung so und das war bei uns in der Familie schon so und das ist immer so und überhaupt, das ist eigentlich ganz normal und ihr habt ein Problem. Zeige mir einen Menschen, der so umgeht mit Sünde, also Sünde rechtfertigt und daran festhält und nicht daran denkt, umzukehren. Und Gott sagt, recht so, mein Sohn, Friede mit dir, immer nur weiter, ich hab dich lieb, es ist alles gut, es wird gut enden mit dir. Zeige mir eine Schriftstelle, bitte nur eine. Und ich zeige dir zig Schriftstellen, wo die Liebe Gottes genau das Gegenteil ist. Wo gewarnt wird, wo eine Grenze gezogen wird, wo gesagt wird, die Unreinen werden das Reich Gottes nicht ererben. Und Sektierer und Irrlehrer müssen abgewiesen werden, dürfen nicht in unserer Mitte sein. Und wer etwas anderes lehrt, ein anderes Evangelium sich ausdenkt, als das Evangelium, das Paulus verkündigt hat, der sei verflucht. Wie viele Gläubige sind sich sicher, da ist Paulus zu weit gegangen. Also da ist mit ihm sein altes Temperament irgendwie durchgegangen. Er war im Zentrum der Liebe Gottes. Im Zentrum, als er das gesagt hat. Er hat nicht abends gesagt, oh Vater, was habe ich geschrieben, vergib mir. Lösch das, dass es jetzt nicht ins Buch kommt. Dass nicht also Generationen nach mir das noch lesen, meine Entgleisung dort. Meine lieblosen Verwünschungen. Viele Leute und auch manche Leiter haben so eine Haltung zu Paulus. Und du und ich und jeder von uns muss sich entscheiden. An keinem geht das vorbei. Egal was du bist, sagst du, ich bin hier nur der Folienaufleger oder, ne, habt ihr gar nicht, ne? Aber was habt ihr? Was habt ihr denn da oben eigentlich? Guckt lieber zu mir. Die könnt ihr euch hinterher downloaden, die Notizen, aber guckt lieber zu mir. Interessanter. Gott drückt sich selbst aus. Durch apostolische Lehre. Er sagt, das sind meine Gedanken, das sind meine Pläne für mein Volk. Und ich gebe euch in all meiner Liebe zu euch keinerlei Erlaubnis, über diese Grenzen hinauszugehen. Ich gebe euch keinerlei Erlaubnis. Nicht, weil ich hart bin, weil ich euch den Spaß verderben will, weil ich euch was wegnehmen will, weil ich euch bei mir halten möchte, weil ich euch im Schutz haben möchte, weil ich sicherstellen möchte, dass meine Gegenwart und mein Segen mit euch ist. Darum ist Gott strikt. 2. Korinther, Kapitel 6. Einige versuchen krampfhaft zu überlegen, auf was könnte sich diese Warnung beziehen. Nun, ich sag's, es bezieht sich auf all das, was im Namen Gottes einherkommt und mit dem geschriebenen Wort nicht übereinstimmt. Ist das klar genug? Der Angriff des Feindes, um die Gemeinde zu lähmen, um die Gemeinde zu hindern, in den vollen Segen, in die volle Freiheit, in die volle Herrschaft, in die volle Effektivität zu kommen, ist Vermischung. Das ist der Angriff des Feindes. Unter den Weizen ein bisschen Gift zu säen. Es ist nicht ein pures Giftfeld. Das wäre zu einfach. Nein, unter den Weizen hier und da ein bisschen Gift. Lass uns einmal zu 2. Korinther gehen. Zweiter Korinther Kapitel 6, bitte. Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Immer diese Gegensätze, wo man sagen muss, nein, null Übereinstimmung. Die haben nichts gemeinsam. Die sind das pure Gegenteil. Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum, damit wir das erleben, damit das Realität wird für jede lokale Gemeinde, diese Gegenwart, diese Macht, diese Fülle Gottes, die spürbar unter uns ist, damit wir das erleben, kommt diese Anweisung, Vers 17, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Das ist das Gegenteil von Vermischung. Und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Keine. Und in diesen Tagen erleben wir das immer stärker auf verschiedenen Ebenen. Wie Menschen mit Rang und Namen und kultiviertem Auftreten Gläubige einladen zu einer Gemeinschaft mit Götzendienern. Kannst du einen Paulus dir vorstellen, der sagt, du, da gibt's jetzt ein Festival und da sind diese Diana-Anbeter und die sind so vernarrt an Diana, die geben ihr Leben Diana und die glauben auch irgendwie und lass uns doch mit denen zusammentun und lass uns doch hingehen und wenn die dann da singen, dann singen wir auch und die singen zu Diana und wir singen zu Jesus. Hauptsache wir glauben irgendwas, Hauptsache wir singen irgendwas. Kannst du dir einen Paulus vorstellen, der so etwas tun würde? Hallo, überleg einmal. Nein, es ist völlig undenkbar. Diese Schriftstelle macht das klar. Das kann nicht zusammengehen. Und das ist eine große Einladung, eine Einladung der Verführung. Komm, wir verbrüdern uns, wir versöhnen uns, wir haben Gemeinschaft mit denen, die zwar Jesus in seiner Herrschaft als Haupt über die Gemeinde ablehnen, die Götzen anbeten, aber sie glauben auch irgendwie, komm und wir gehören doch irgendwie alle zusammen und wir wollen uns jetzt vereinen. Und namhafte Männer und Frauen Gottes gehen voran und schließen ein Liebesbündnis ein Liebesbündnis mit Götzendienern. Und das alles im Namen der Liebe und im Namen der Einheit. Und jede Gemeinde und jeder Leiter und jede Denomination und jede Gruppierung, die sich für diese Verführung öffnet, disqualifiziert sich von der Gegenwart Gottes. Schreibt das auf. Dieser Trend ist da und er nimmt immer mehr zu. Und früher oder später wird es diese Gemeinde und jede andere Gemeinde erreichen. Und es wird an die Tür klopfen. Im Namen der Liebe, im Namen der Einheit soll die Wahrheit verraten werden. Der Feind weiß, wenn er zu dieser Vermischung, zu dieser Form von Verbrüderung und Vereinigung und Gemeinschaft das Volk Gottes überreden kann, kann er eine ruhige Kugel schieben. Er kann sich entspannt zurücklehnen. Wir haben uns schon selber ausgeschlossen von der Chance, dass die Verheißung Gottes, dass er mit Macht in unsere Mitte kommt, in Klarheit und in Kraft. Wir haben uns schon ausgeschlossen von der Möglichkeit, dass diese Verheißung real wird. Und du wirst sehen, wie über diese Frage der Vermischung in den nächsten wenigen Jahren, das sage ich nicht, weil ich prophetisch bin, sondern einfach, weil ich um mich herum sehe, was passiert. Und weil ich mit Leitern gesprochen habe und sage, was macht ihr? Wie könnt ihr die Hand reichen zu Menschen, die, klar, Gott liebt sie. Aber was bedeutet die Liebe Gottes zu ihnen? Wenn du Gott dienen willst, dann lass deine Maria sein. Beuge deine Knie vor Jesus und vor niemandem sonst. Und stattdessen wird geworben und wird eingeladen zu einer Konferenz. Und mitten im Leitungskomitee sind Leute, nicht heimlich, nicht verborgen, nicht irgendwie vermutet man das, sondern auf ihren Webseiten erklären sie, die Erneuerung des Glaubens kommt dadurch zustande, dass wir dich anleiten, dass du dein Leben Maria weißt. Das kannst du alles nachlesen. Die Erneuerung des Glaubens kommt zustande, indem man sein Leben einem Geist, der nicht von Gott ist und der Maria sich nennt, weiht. In meiner Bibel steht, vor keinem Götzen darf ich mich beugen. Und der einzige Name, den ich anrufen darf, ist der Name Jesu. Und Jesus ist der Mittler zum Vater. Und der Mittler braucht keinen Mittler. Jesus braucht keine Maria. Und sie sagen dir, alles, was du der Maria anvertraust, das wird er dann Jesus geben. Du gibst dein Leben Maria und Maria wird es dann huldvoll Jesus überreichen. Diese Idee kommt geradewegs aus der Hölle. Und ich weiß, was die Leute sagen, Gott, der mag keine Katholiken. Ich mag das Volk Gottes und ich will das Volk Gottes sehen in Reinheit und wiederhergestellt. Und die Wiederherstellung kann nicht kommen, wenn wir stattdessen Vermischung zulassen. Es darf keine Vermischung geben. Und deswegen, egal was mein Thema ist, ich rede über diese Sache. Aber wir sind mitten im Thema, es geht um geistlichen Kampf. Und wir können nicht Autorität haben über den Teufel und dämonische Mächte, mit denen wir zuvor ein Bündnis geschlossen haben. Das ist völlig unmöglich. Die Bibel sagt, dem man sich hingibt, dessen Knecht ist man. Gibt es eine stärkere Hingabe, als sein ganzes Leben zu weihen? Gibt es eine größere Hingabe? Das ist die tiefste Form von Hingabe, die ein Mensch nur tun kann. Und es wird dort gelehrt. Und diese Götzendiener sitzen zusammen mit bekannten, charismatischen und evangelikalen Leitern. Und es wird dort gelehrt, die Erneuerung deines Glaubens kommt, wenn du dein ganzes Leben Maria weißt. Und ich sage zu dem Leiter, und wirst du, wenn du schon zu dieser Konferenz gehst, wirst du deinen Mund aufmachen und sagen, was Paulus sagt? Wirst du sagen, wer ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was Paulus verkündigt hat, der sei verflucht? Und er schaute mich an, lächelte mich mitleidig an. Sagt, natürlich wird so etwas auf dieser Konferenz nicht gesagt. Ich sage, natürlich. Wem folgen wir nach? Und der Preis zur Vermischung Nein zu sagen ist, dass du als lieblos, als nicht friedens- und einheitswillig abgestempelt wirst. Das wird der Preis sein. Die, die nicht mitmachen, sind die Störenfriede bei der großen, selbstgemachten Einheit. Aber wenn Jesus um Einheit gebetet hat, hat er niemals gebetet für eine Einheit zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Niemals. Und führende Vertreter dieser großen Konferenz, die jetzt überall angepriesen wird, schreiben sich auf ihre Fahnen, und du liest das in der Website, sie wollen alle Religionen vereinen und sie wollen die ganze Welt in eine Geschwisterlichkeit hineinbringen und die Liebe wird regieren und der Friede wird kommen und kein Krieg wird mehr sein und das Reich Gottes bricht an auf Erden. Das ist die Stimme der Verführung. Das hat mit Bibel, mit apostolischer Lehre 0, nichts zu tun. Und weil Gott in meinem Leben gewirkt hat und weil ich alles hingelegt habe und weil ich nicht daran interessiert bin, einen Dienst zu haben, sondern einfach nur Gott zu gefallen, kann ich diese Dinge sagen, die viele andere auch glauben, aber nicht sagen können. Weil sie sagen, wenn ich das sage, dann erleide ich Schaden. Aber wenn du schon alles verloren hast, und wir sollten alle so leben, als haben wir schon alles hingelegt, als haben wir alles verloren, haben wir auch vorhin gesungen, ich lege alles hin. Ja, wenn wir alles hinlegen, dann ist es nicht wichtig, was Leute über uns sagen. Wichtig ist, was sagt er über mich? Das ist wichtig. Was sagt Gott über mich? Und lieber möchte ich in meinem Herzen hören, dass Gott wieder flüstert. Gut gemacht, mein Sohn. Ich bin mit dir. Du wirst die Erfüllung meiner Versprechen sehen. Geh weiter. Fürchte dich vor niemand. Einmal das in deinem Herzen zu hören, gibt dir Power für Jahre zu marschieren. Der Applaus von Menschen verhallt, aber das Wort Gottes trägt. Wir leben von jedem Wort Gottes, das aus seinem Mund hervorgeht. Das ist das lebendige Wort. Das ist das Wort aus diesem Buch, was der Heilige Geist zu einer Realität in deinem Herzen macht. Und der Vater offenbart sich und sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, ich bin mit dir, ich bin stolz auf dich, geh weiter, bleib in dem, was ich dir geboten habe. Wir können niemals von Sieg über die Mächte der Finsternis reden, wenn wir eine Tendenz haben, einzuknicken und uns zu beugen vor den Schalmeiklängen. Friede, 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 Einheit, Liebe, Liebe. Es gibt keine Verbindung zwischen Licht und Finsternis. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen denen, die Christus dienen wollen und denen, die Götzen dienen wollen. Es gibt keine Gemeinschaft. Es gibt Liebe für sie und die Liebe sieht so aus, dass sie sagen, bitte, hört auf damit, bitte, kommt zum Herrn, beugt eure Knie vor ihm, schmeißt eure Götzen weg, lasst euch retten aus diesen Verirrungen, kommt zum Herrn, das ist Liebe. Aber stattdessen sehen wir, wie namhafte Leiter, die als große evangelikale und charismatische Führungspersonen angesehen und geehrt werden, ein Liebesbündnis schließen mit diesen Menschen. Manche von euch haben noch nie von diesen Dingen gehört. Das liegt daran, dass du auf die falschen Seiten surfst. Du wirst von diesen Dingen hören. Und diese Frage der Vermischung wird in den kommenden Jahren die größte Spaltung im Volk Gottes seit Jahrhunderten hervorbringen. Dagegen ist die Spaltung zwischen evangelikal und charismatisch, das ist ein Klecks. Die wird auch überwunden werden, weil die festhalten an Jesus, nicht am Sprachengebet, nicht am Charismatischen, sondern die festhalten an Jesus, brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um durch diesen Druck durchzugehen. Und du wirst sehen, in naher Zukunft werden die Evangelikalen, die heute noch als anticharismatisch verschrien sind, aber die an Jesus festhalten, sie werden sagen, die Zeiten werden eng, wir brauchen Kraft. Gott, gib uns Gnade. Gib uns Kraft, da durchzugehen, durch diese Verfolgungen. Und Gott wird sagen, du brauchst Kraft des Heiligen Geistes. Und sie werden sagen, okay, wenn ich das brauche, damit ich Jesus treu bleiben kann, dann demüte ich mich und dann werde ich auch das empfangen. Und wir werden Menschen neben uns sehen, von denen wir nie geglaubt hätten, dass die mit uns in einer Reihe marschieren. Und wir werden Menschen auf der anderen Seite sehen, von denen wir immer sicher waren, das sind unsere Führer, das sind die, denen wir folgen können, das sind die, die die Wahrheit verstanden haben. Es wird eine Riesenspaltung geben. Nicht um Zungenrede und Hände hochheben oder so etwas, sondern wer ist Jesus? Ist Jesus der Herr und das Haupt der Gemeinde? Hat er wirklich Götzendienst verurteilt? Erlaubt er wirklich seinen Kindern keine Vermischung? Ist das der Jesus, den die Apostel gepredigt haben? Ist das unser Jesus? Oder haben wir einen neuen, einen netten, einen ökumenischen, einen gezähmten, einen diplomatischen, der eine Liebe verkündigt, die nicht die Liebe Gottes ist? Die Liebe Gottes hat den Mut, eine Grenze zu ziehen und sagen, das ist Wahrheit und das ist Lüge. Und der Feind weiß, wenn die Vermischung akzeptiert wird, wird die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes, die Macht, Städte zu erschüttern, niemals gewährt werden. Verstehst du das? Das ist, was 2. Korinther sagt. Bitte, schau dir das immer wieder an und zieh den Schluss. Wovon redet er? Was will er hier? Er will, dass sie klar sind. Er will, dass sie begreifen, diese Gegensätze haben nichts miteinander zu tun. Und wenn ich will, dass Gottes Verheißung, ich bin euer Gott, ich werde unter euch wandeln, ich werde mich bewegen, ich werde all das sein, was mein Wort beschreibt, ich werde unter euch sein in der ganzen Fülle. Wenn dieses Wort sich erfüllen soll, gibt es nur eine Handlungsanweisung. Sonder dich ab. Rühre Unreines nicht an. Rühre es nicht an in Gedanken, in Fantasien, in Handlungen. Hab so ein Zeug nicht in deinem Haus. Hab nichts damit zu tun. Hab nichts damit zu tun. Und komm aus diesen religiösen Klischees raus. Ja, aber die glauben ja auch irgendwie an Gott. Und der Papst ist doch auch ein netter Mensch und sogar jetzt noch ein Deutscher. Also bitte, was wollen wir denn noch mehr? Das Lebensmotto des letzten Papstes war Totus Tuus, das ist Lateinisch. Und das bedeutet ganz dein. Das klingt gut, ne? Aber weißt du, auf wen sich das bezog? Nicht auf Jesus, auf Maria. Erinnere dich an die Bilder, als der Sarg aufgebahrt wurde. Ein großes M stand auf dem Grabtuch. Das M für Jesus Christus? Nein. Das M für Maria. Totus tuus war sein Lebensmotto. Und er hat andere versucht zu überreden, mit Schriften und mit Ansprachen dasselbe zu tun und ihr Leben Maria zu weihen. Das sind alles Dinge, die sind aktenkundig. Das kann man alles lesen im Internet. Wie gesagt, surf einmal auf den richtigen Seiten. Und du sagst, wie bitte? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. eine falsche Liebe und eine falsche Einheit führt zu einer Öffnung für fremde Geister, die hier nichts zu suchen haben. Das ist, was Paulus lehrt, 2. Korinther, Kapitel 11. Ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus, und was ist das Resultat? Ein anderer Geist. Das heißt, neben dem Heiligen Geist kommt ein anderer Geist. Der kann Stimmung machen, der kann Tausende von Leuten begeistern. Aber es ist nicht der Heilige Geist. Der kann wunderbare Konferenzen zelebrieren, der kann Tausende von Leuten in einen Taumel hineinbringen. Aber es ist nicht der Heilige Geist. Und wenn wir nicht Freude suchen, sondern Gegenwart Gottes, werden wir immer die reine Freude bekommen, die echt ist. Aber wenn wir Spaß suchen, wenn wir Freude suchen, wenn wir Events suchen, wenn wir einfach irgendwie Stimmung suchen, wer weiß, wo wir da landen werden. Und unser Maßstab ist das Wort Gottes. Das ist unser Maßstab. Für manche ist das völlig neu, andere haben schon Berührung damit gehabt. Aber alle von uns werden in den nächsten wenigen Jahren, das wird nicht noch 10 Jahre dauern, sondern das wird in wenigen Jahren, der Dammbruch geschieht jetzt, wird das Land überfluten. Und diejenigen Gemeinden und Leiter, die in diese Art von Einheit nicht mitmachen, sie werden erstens Verfolgung bekommen und zweitens die Herrlichkeit. Das geht immer zusammen. Wenn du die Herrlichkeit willst, kommt Verfolgung. Niemand bekommt die Herrlichkeit ohne Verfolgung. Du sagst, wir leben in einem demokratischen Land, wir haben hier Religionsfreiheit. Ich glaube mehr Paulus als deinem Argument. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Alle. Wenn du sagst, ich werfe mich in Gottes Arme, ich will Gott gehorchen, ich will Gott verherrlichen, ich will zu seiner Freude leben, ich will ihm gefallen und sonst nichts, egal was das bedeutet in meiner Verwandtschaft, an meinem Arbeitsplatz oder in irgendwelchen anderen Umgebungen und Beziehungsgeflechten, ich will Gott an erster Stelle haben. Du wirst in zunehmende Klarheit geführt werden und du wirst einen Preis bezahlen. Aber das muss dir nicht Angst machen, sondern Jesus sagt, in dieser Verfolgung wird er da sein und dich so trösten und dich so stärken und dich so ermutigen, wie du das nirgendswann vorher gekannt hast. So, wenn wir reden von Sieg über die Mächte der Finsternis, dann hat das etwas mit unserem Herzen zu tun, dann hat das etwas mit der Frage zu tun, wem verschreiben wir uns? Wir können nicht Sieg über den Teufel und Mächte der Finsternis haben, während sie gleichzeitig Anteil haben an unserem Leben. Es ist völlig unmöglich. Und das betrifft Unreinheit in deiner Fantasie oder deinem Fernsehkonsum genauso wie religiöse Vermischung. Genauso. Wir können uns nicht nähren von Sex, Blood and Crime und Sonntag wollen wir dann Sieg in Christus rufen. Das kann nicht funktionieren. Wer den Namen des Herrn nennt, trete ab von Ungerechtigkeit. Wir reinigen uns von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Von jeder. Wie viel bleiben da ausgenommen? Keine. Und wenn wir nicht glauben, dass das möglich ist, werden wir auch nie danach streben und deswegen werden wir auch nie Gnade von Gott bekommen, um diesen Weg zu gehen. Und viele Menschen glauben nicht, dass das ernst gemeint ist. Sie glauben nicht, dass das möglich ist und dass es nötig ist, sich von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes zu reinigen. Und da ist das Problem. Wenn ich das nicht glaube, kann ich es nie erleben. Unser Glaube setzt die Latte, setzt den Maßstab. Wenn ich denke, du, das hat Paulus geschrieben, der war irgendwie ein bisschen außerhalb des Lebens. Weißt du, wir sind ja noch hier mitten auf der Erde und im Leben. Und das kann man so nicht sagen. Dann beweist du damit eine abgrundtiefe Arroganz und Stolz und Unabhängigkeit. Weil eigentlich sagst du, Gott, du schreibst schöne Verse, aber ich bin hier im Leben. Und da muss man nun mal ein bisschen sich vom Dreck ernähren. Da muss man ein bisschen Kompromisse machen. Da muss man ein bisschen sich so durchmogeln und ein bisschen die Steuer beschummeln und ein bisschen Notlügen und ein bisschen dies und ein bisschen das. Das ist unser Problem. Wir schrauben den Maßstab runter. Und Gott sagt, Hände weg von meinem Maßstab. Wage es nicht, ihn anzurühren. Lass ihn da, wo er ist. Und dann schaust du hoch und sagst, aber wer kann so leben? Ich kapituliere, ich kann nie so leben. Und dann hörst du vom Himmel, endlich. Endlich hörst du mit deinen frommen Bemühungen auf. Endlich erkennst du, der Einzige, der ein christliches Leben führen kann, ist Christus. Und du trittst jetzt mal beiseite und sagst, Herr, leb du in mir, steh du in mir auf. Du bist mein Leben. Gib mir das Kreuz, das mich aus dem Weg schafft. Das Kreuz schafft dich aus dem Weg. Du bist nämlich das Problem. Ich bin das Problem. Und das Kreuz eliminiert das Hindernis. Das ist, was Paulus sagt. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Und jetzt lebe ich aber nicht ich, sondern Christus in mir. Und wenn wir nur solche Verse nehmen würden und würden die anschauen und beten und sagen, gib mir Licht, zeig es mir, offenbare es mir, nimm mir den Schleier weg, es ist die Wahrheit, aber noch nicht in meinem Leben, zeig es mir, ich will es haben. Und wir brüten, wir laden den Heiligen Geist ein, wir nehmen dieses Wort immer wieder, wir sagen, Gott, das ist das wahre Leben, das ist die schmale Pforte, durch die ich durch muss, das ist mein Maßstab, so will ich leben, ich habe keine Ahnung wie, aber zeig es mir, tu das ein paar Wochen. Unterstützt das Ganze mit ein bisschen Fasten. Und dir wird es wie Schuppen von den Augen fallen, was du bis jetzt dir für ein Christsein zusammengezimmert hast. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Gott hat nie gesagt, ich segne menschliche Imitate. Ich segne das Einzige, das Echte. Meinen Sohn. Und das ganze Ziel deines Christenlebens ist, dass du ans Kreuz gehst. Dass du aus dem Weg geräumt wirst. Dass du Bahn machst und Gott nicht im Wege stehst. Dass er in dir aufstehen kann. Er ist der Sieger. Er ist der Heilige. Er ist der Überwinder. Er ist der, vor dem die Teufel zittern. Er ist der Herr. Er gebietet und sie gehorchen. Und wenn wir das tun, was ich eben vorgeschlagen habe, so brüten über dem Wort und den Heiligen Geist anflehen, uns die Augen aufzutun. Und das nächste Mal in der Gemeinde hören wir dann solche wunderbare Aussage. Da sagen wir, ja! Und das ist mein Teil, das ist mein Leben, das ist die Wahrheit, das ist es. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht meine armseligen Bemühungen, meine zusammengebissene Zähne. Sondern die Realität des Kreuzes. Anders gibt es keinen Sieg über die Mächte der Finsternis, ihr Lieben. Das ist der Start. Und wir haben noch nicht einmal gestartet, gemessen am Neuen Testament. Das ist unser Problem. Und wir denken, wir sind schon advanced, schon weit fortgeschritten. Kannst du dich erinnern, was Jesus sagt? Kurz vor dem Kreuz. Es kommt der Fürst dieser Welt. Aber in mir findet er, kennt jemand seine Bibel? Nichts. Was war der Grund der Zuversicht, die Jesus hatte? Der Teufel findet von seinem Kram nichts in mir. Lass ihn kommen. Die Sache ist entschieden. Wodurch ist sie entschieden? Durch Stärke? Nein, durch Reinheit. durch Klarheit, durch Hingabe, durch Echtheit. Er findet nichts von sich in mir und deswegen hat er keine Handhabe über mich. Und das ist der Grund, warum der Teufel so viel Handhabe über die Gemeinde im Westen hat. Und ich rede nicht über Iserlohn, das ist sicherlich eine große Ausnahme. Ich rede jetzt mal so ganz allgemein von dem, was ich so im Land so sehe. Der Feind findet zu viel von seinen eigenen Sachen in unseren Reihen und darum haben wir keine Macht über ihn. Er ist der Unreine und er findet Unreinheit in der Gemeinde. Er ist der Verleumder, er findet Verleumdung in der Gemeinde. Er ist der, der lästert und er findet Lästerung in der Gemeinde. Er ist der Unabhängige und er findet Unabhängigkeit in der Gemeinde. Und so könnten wir weitergehen und weitergehen und weitergehen. Versteht ihr? Deswegen nützt es nicht, dass wir sagen, jetzt lasst uns mal beten alle zusammen, dass wir den Bau dieser Moschee verhindern. Oder dieses neue Bordell, was da gebaut werden soll, da müssen wir jetzt beten und das müssen wir verhindern. Ihr Lieben, die Beter sind verheizt worden mit solchen Anliegen und die Lust zu beten geht so in den Keller. Weil sie sollen alles Mögliche richten, wozu sie gar keine Vollmacht haben. Lass uns doch einmal beten, dass die Heiligkeit Gottes offenbar wird. Lass uns einmal beten, dass wir Gott sehen als den Heiligen. Dass wir ihn hören mit unseren eigenen Ohren. Wie er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Dass Furcht Gottes in unsere Herzen kommt. Und dann haben wir Vollmacht im Gebet. Und dann leitet der Heilige Geist uns. Und dann beten wir das, was der Heilige Geist uns vorlegt zu beten. Und das, was er uns vorlegt zu beten, wird funktionieren. Weil Gott kennt nur Volltreffer. Gott schießt nicht mit der Schrotflinte und hofft irgendwo ein kleines Vögelchen zu treffen, was da gerade so zufällig unsere Schussbahn durchquert. Wenn du wissen willst, wie Gott schießt, dann sieh David an. Ein Stein, bumm, das war's. Volltreffer. Hat nicht in eine Stalinorgel geschossen und hat gedacht, wenn ich 10.000 Schuss abgebe, es muss doch einer treffen. Die Gemeinde muss die Gemeinde werden. Die Gemeinde muss rufen zu Gott. Die Gemeinde muss sagen, ich will dich sehen. Ich will Offenbarung haben. Ich will dich sehen in deiner Heiligkeit, in deiner Klarheit. Hilf mir nie wieder, deinen Maßstab anzutasten. Hilf mir nie wieder zu sagen, ja, aber das kann man doch so nicht sehen und mit keinem Sex vor der Ehe. Ich meine, bitte, wo leben wir denn? Wir sind doch alle nur Menschen. In eine Gemeinde wurde ich eingeladen und ich habe nicht geforscht. Aber plötzlich zwei Leute rufen mich an und sagen, weißt du, in unserer Gemeinde, in unserem Lobpreisteam, wir haben zwei Leute, die leben zusammen wie Mann und Frau. Ich sage, wie bitte? Habe ich den Pastor angerufen und habe gesagt, ist das so? Leben Sie zusammen wie Mann und Frau? Er sagt, ja. Ich sage ab, ich komme nicht. Ich sage, wie, du kommst nicht? Ich sage, ich habe mein Wort gegeben, ich komme, jetzt breche ich mein Wort, ich komme nicht. Ja, warum nicht? Ich sage, was ihr braucht, ist nicht ein Entertainer, der euch ein schönes Wochenende macht. Was ihr braucht, ist jemand, der euch Ältesten sagt, wie ihr in der Furcht Gottes die Gemeinde zu leiten habt. Und weil er das nicht wollte, deswegen komme ich nicht. Ja, wenn wir da in dem Lobpreisteam aufräumen wollten, dann müssten wir in der halben Gemeinde was machen. Ich sage, ja, allerdings. Was ist denn das für eine Argumentation? Ich komme zu dir nach Hause und gleich im Flur vorne an ist so ein Dreckhaufen. Von jahrzehntelang abgelagerten Sedimenten, plattgetreten, Würmer kriechen darum, Ratten vergnügen sich. Ich komme da rein und sage, das stinkt ja hier wie die Pest, wann wirst du das mal wegmachen? Und sie sagt, ach, wenn ich hier anfangen wollte, weißt du, das habe ich im ganzen Wohnung, überall in jeder Ecke habe ich das. Was ist denn das für ein Argument? Dieser Misthaufen muss weg und alle anderen auch. Ja, aber dann schrumpft meine Gemeinde. Ja, aber in Gottes Augen wird sie groß werden. Weil es ein Ort wird, wo Gott sagt, am Sonntag komme ich gerne. Verstehst du? Es wird ein Ort, wo Gott sagt, sie kommen zusammen. Und ich muss da sein, weil die Reinheit ihrer Herzen für mich unwiderstehlich ist. Sie begehren mich und nichts anderes. Sie wollen nicht groß werden, sie wollen nicht Wachstum, sie wollen nicht berühmt werden, sie wollen nichts, sie wollen meine Gegenwart. Gott wird zu solchen Gemeinden kommen. Er kann gar nicht anders. Er muss kommen. Er wird von seinem Herzen gezwungen, wenn ich das mal so sagen darf. Das Schlimmste früher in der Schule war immer unterm Aufsatz, wenn der Lehrer geschrieben hat, Thema verfehlt. Aber kannst du verstehen, dass das, was ich heute gebracht habe, etwas mit dem Thema zu tun hat? Kampf mit den Mächten der Finsternis, die Gemeinde im Sieg. Wir können nicht spielen. Wir müssen klar werden in unseren Begriffen. Wir müssen klar werden, was ist der Wille Gottes? Wo fängt Vermischung an? Was ist die apostolische Lehre und was ist sie nicht? Bin ich bereit, in meinem Leben eine Grenze zu ziehen? Bin ich bereit, unrein, unrein zu nennen? Bin ich bereit, rein, rein zu nennen? Bin ich bereit, Einheit zu nennen, was Gott Einheit nennt? Bin ich bereit, auf Gottes Seite zu treten? Das ist die Frage, die darüber entscheidet, ob wir Vollmacht bekommen werden über die Mächte der Finsternis, die über der Stadt hausen. Und Menschen in Blindheit halten. Macht das Sinn? Versteht ihr mein Anliegen? Nickt doch mal. Also, sonst weiß ich, dass diese Einleitung umsonst war und ich versuche eine zweite. Die könnte aber etwas länger sein. Ja? Komm, dann lass uns beten. Lass uns beten. Vater, so ernst und so entschieden und so aufrichtig, wie wir nur jetzt sein können, rufen wir dich an. Du hast Jesus gegeben als Herrn und als Haupt der Gemeinde. Und er soll regieren und er muss regieren. Und nur wenn er regiert, kann der Feind gedemütigt werden, weil es sein Sieg ist und seine Stärke ist, die den Feind unter unsere Füße bringt. So rufen wir dich an und sagen, öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen. Lass uns verstehen, was wir jetzt verstehen müssen. Lass uns verstehen in unserem persönlichen Leben, was dein Wille ist und wie wir Raum machen können für dich und wie wir dir alles hinlegen können, wie wir alles weihen können, wie wir alles dir unterordnen können, wie wir unsere Hände weghalten können von deinen heiligen Maßstäben. Vergib uns, wo wir uns angemaßt haben, diese Maßstäbe auf ein für uns realistisches Maß runterzudrücken. Vergib uns. Du kannst nicht herrschen in unserer Mitte, in unserem Leben, wenn dein Wort nicht der Maßstab ist. Und dein Sohn ist das Wort. Und er hat darum gebeten, dass wir geheiligt werden in der Wahrheit. Durch dein Wort. Nimm jeden Nebel, nimm jeden Schleier, nimm jede anfängliche Verharmlosung und beginnende, schleichende Verführung. Nimm das alles weg. Lass uns dich sehen, wie du bist. Lass uns dein Ziel sehen, eine Gemeinde in Herrschaft, eine Gemeinde in Einheit des Geistes und der Wahrheit. Eine Gemeinde, die den Mächten der Finsternis einen Beweis ihres Untergangs liefert und sie dazu bringt, in Panik das Feld zu räumen und die Stadt aufzugeben. Und mein Gebet ist, Herr, dass jeder heute oder später von CD, dass jeder mit dem Herzen hört. Da sind so viele Fußangeln, da sind so viele Möglichkeiten, das alles misszuverstehen und dicht zu machen und abzulehnen. Bewahre uns davor. Hilf, dass wir dich hören in all dem. Dass wir deinen heiligen Ruf hören. Und dass wir aber auch hören, diese Freude in deiner Stimme, wenn ihr hört, wenn ihr das Unreine nicht mehr anrührt, wenn ihr eure Augen abwendet, das Böse nicht mehr anzuschauen, wenn ihr Vermischung nicht zulasst, wenn ihr auf meine Seite tretet, werde ich kommen und euch alles sein, was ihr braucht. Alles. Hilf uns, das nicht in die falschen Kehle zu bekommen, als eine Drohung, als eine Einschüchterung, als ein Knüppel, sondern so wie es das ist, eine Einladung. Und das sind deine Bedingungen. Und du bist Gott. Und du darfst Bedingungen stellen. Und wir vertrauen dir, wenn wir die Bedingungen akzeptieren, vorbehaltlos, du gibst deine Gnade. Deine Befähigung, deine Power vom Himmel, dass wir danach leben können, wie du es geboten hast und uns vorgelegt hast. Du verlangst nichts Unmögliches und Unmenschliches von uns. Nur Kapitulation, nur Hingabe, nur Ja sagen. Nur, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Du hast Recht und ich habe nicht Recht. Und dem Demütigen gibst du Gnade. Und wir brauchen Gnade für unser persönliches Leben. Wir brauchen Gnade für uns als Gemeinde. Wir brauchen Gnade als Volk Gottes. Zeichne das nach in unserem Herzen, was heute gesprochen wurde. Sende den Geist der Wahrheit. Sende den Geist, der uns belehrt, der uns überführt, der uns drängt, der uns überzeugt, der uns an die Hand nimmt, der uns trainiert. Und mach uns zu solchen, die voller Zuversicht in diesen treuen Lehrer und Erzieher, in den Heiligen Geist einwilligen und sagen, Heiliger Geist, richte die Herrschaft Christi auf in meinem Herzen. Die Herrschaft Christi, richte sie auf. Meinen Gedanken, meinen Worten, meiner Fantasie, meinen Zielen, meinen Plänen und Wünschen und Verhaltensweisen, meinem Lebensablauf, in meiner Disziplin. Heiliger Geist, richte göttliche Ordnung auf. In meinem Herzen die Herrschaft Christi. Und so baust du uns. So baust du uns zu einer siegreichen Gemeinde. So baust du uns. Mach dich eins mit diesem Gebet. Sag, ja, das ist es, das will ich, das brauche ich. Nimm dein Herz in deine Hand und leg es ihm zu Füßen. Sag, hier ist mein Herz. Arbeite, schneide, operiere, forme, präge, fülle, reiß raus. Tu, was du zu tun hast an meinem Herzen. Mach mich zu einem Mann, zu einer Frau nach deinem Herzen. Lass dein Verlangen in mir wohnen, dass der Sohn geehrt wird als Bräutigam, als König, als Herr, als Haupt. Schenk uns solche Herzen. Schenk uns Herzen, die brennen. Und wenn du das tust, dann spürst du, wie der Friede Gottes, die Gegenwart Gottes sich in deinem Herzen manifestiert. Und du weißt, das ist, was Gott von dir will. Der, der dich gemacht hat und mit glühender Liebe liebt, hat heute zu dir gesprochen. Und er sagt, gib mir meinen Sohn, gib mir meine Tochter, gib mir dein Herz, gib mir dein Herz. Halleluja. 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 Bete ihn an. Bete ihn an. Mit dieser Zuversicht in deinem Herzen. Gott, du nimmst das. Du hörst mein Gebet. Du hilfst mir. Du neigst dich herab. Du hast mein Leben. Es gehört dir. Ich bete dich an. Ich will dir folgen. Ich will dir gehören. Du wirst mir beistehen. Ich vertraue dir. Du bist Gott und ich werde deine Wunder sehen. Du bist Gott und ich werde deine Treue sehen, wie sich zeigt in meinem Leben. Ich werde ein Beweis sein, dass du Gott bist, dass du real bist, dass du wunderbar bist. Halleluja, 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 Halleluja. Wunderbar, 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 Gott. Du sehnst dich nach Anbetern, Vater, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und du rufst uns und wir sagen, ja, solche wollen wir sein. Solche wollen wir sein. Im Geist und in der Wahrheit dich anbeten. Ohne doppelten Boden, ohne Hintergedanken, ohne Notausgang, ohne Plan B, ohne Vorbehalte. Nirgendwo sind wir sicherer in den kommenden stürmischen Zeiten als in deinen Armen. Nirgendwo haben wir mehr Geborgenheit, mehr Zuversicht als bei dir. Und wir wollen Anbeter sein in stürmischen Zeiten. Und Menschen werden unser Leben anschauen und sagen, jetzt weiß ich, wer Gott dient und wer Gott nicht dient. Halleluja. 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 Weißt du, Anbetung ist nicht Lieder singen. Anbetung ist das Herz neigen. Ihm hinlegen und dann die Hände wegnehmen. Lieder singen kann helfen, aber Lieder singen ist nicht Anbetung. Anbetung ist das Herz geben durch Gebete, durch Gesang oder still. Aber in jedem Falle, wenn es echt ist, dann kommt die Gegenwart Gottes. Und ich spüre, wie das Maß der Gegenwart Gottes zunimmt, wie Gott sich herabsenkt. Ein wenig nur, aber deutlich intensiver als zuvor. Und das ist ein Zeichen. Gott reagiert auf unsere Hingabe. Gott reagiert auf unsere Antwort. Lass es uns lernen, wenn wir das Wort hören, dass wir antworten. Und nicht einfach nur es dabei belassen, jetzt haben wir die Predigt gehört, sondern wir antworten. Er ruft und wir antworten. Und so wachsen wir. So lernen wir ihn kennen. So werden wir sensibel für seine Gegenwart. Halleluja. Und all die Fragen, die noch übrig sind bei manchen, lass mich dir raten, hüte dich davor, diese Fragen zu einem Anlass zu machen, dein Herz zurückzuhalten. Gib dein Herz und sag, Herr, was ich nicht verstanden habe, was ich so schnell missverstehen möchte als Gesetz, als Drohung, als Beleidigung. Herr, das alles lasse ich stehen, das gebe ich dir und kommentiere du das und löst du das auf und kläre du das. Aber ich werde die ungelösten Dinge nicht als einen Anlass nehmen, mein Herz zu verschließen, mich zu distanzieren und dicht zu machen. Geh mit dem, wo Gott gesprochen hat. Geh mit dem, was du verstanden hast. Und die anderen Dinge überlass ihm. Und er wird reden. Er wird reden. Und er wird erklären. Du bist in seiner Schule, an seiner Hand. Und er weiß, wie viel wir verstehen und wie viel wir nicht verstehen. Und er kommt und er neigt sich herab. So seid gesegnet. Seid gesegnet. Danke, dass ihr so lange mit zugehört habt. Oh, so lange war es gar nicht.